Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag ist lang. Es lohnt sich nicht aufzustehen. Eigentlich nur 12 Verse, aber die Geschichte, um die es geht, nimmt ein ganzes Kapitel ein in Apostelgeschichte 10 und das sind 48 Verse. Und wir kommen nicht umhin, uns auch alle anzuschauen. Die Bibelkenner bräuchten es vielleicht nicht, aber wer nicht ganz so zu Hause ist in den biblischen Kapiteln, für den ist es hilfreich, die Vor- und die Nachgeschichte zu kennen. Apostelgeschichte 10. Ich erzähle die ersten 20 Verse, damit nicht alles gelesen werden muss, und dann steigen wir in den eigentlichen Predigttext ein. Es geht auch um einen römischen Hauptmann, den Hauptmann Cornelius. In der Lesung haben wir von einem anderen gehört, der eine Begegnung mit Jesus hatte. Dieser Mann lebte in Caesarea. Erstaunlicherweise, er war fromm, er war gottesfürchtig, er betete viel, er war sehr großzügig, er spendete viel, unterstützte die Armen. Und es passierte etwas Erstaunliches, als er wieder beim Beten war. Erschien ihm ein Engel und sagte, deine Gebete sind erhört worden, Gott sieht all das Gute, das du tust. Und jetzt schick jemand los nach Joppe, der soll nach einem Simon Petrus fragen, offenbar kannte der den noch gar nicht, hat noch nie von ihm gehört, und der soll herkommen. Und er vertraut darauf, dass das wirklich von Gott ist, er schickt seine Leute los und während die unterwegs sind, lädt er seine Freunde und Verwandten ein, sagt, kommt alle her, hier passiert was Großartiges, keiner weiß recht was. Der Simon Petrus, der lebt dort in Joppe bei einem Gerber namens Simon, in der Nähe von einem Meer. Allein das ist schon interessant, weil der Gerber hatte einen unreinen Beruf. Der hatte ja mit toten Tieren zu tun und galt als unrein. Das heißt, er musste auch außerhalb des Ortes wahrscheinlich gewohnt haben. Aber der Simon Petrus, der war sich nicht zu schade, bei ihm zu wohnen, hatte hier also schon ein bisschen die Angst vor dem Unrein überwunden und dennoch brauchte es noch mehr. Als am nächsten Tag die zwei Wanderer, die mussten lange unterwegs sein, sind 50 Kilometer ungefähr von Caesarea nach Joppe, da hatte Petrus eine Erscheinung. Er war auf dem Dach des Hauses und sieht vom Himmel herabkommen ein Leinentuch. Ein Leinentuch mit lauter unreinen Tieren. Und Gott spricht zu ihm, nimm diese Tiere, schlachte sie und iss sie. Nein, das würde ich niemals machen. Die richtige Reaktion des Petrus, ich, frommer Jude, werde das niemals tun. Aber das passiert dreimal und er kommt ins Grübeln, was das wohl heißt. Dass er das nicht tun kann, hängt mit den Reinheits- und Speisegeboten des Alten Testamentes zusammen. Er ist eigentlich auf der richtigen Schiene. Wenn man in 3. Mose 11 einmal reinschaut, ich lese nur mal einen kleinen Ausschnitt, da redete der Herr mit Mose und sprach, redet mit den Israeliten und sprecht, dies sind die Tiere, die ihr essen dürft unter allen Tieren auf dem Lande. Alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese dürft ihr nicht essen von dem, was wiederkäut und gespaltene Klauen hat. Das Kamel, denn es ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine durchgespaltenen Klauen, darum soll es auch euch unrein sein. Den Klippdachs, und dann kommen weitere Tiere, was sie ausnahmsweise nicht essen dürfen oder doch essen dürfen, und das geht kapitelweise weiter. Hochspannend und sehr kompliziert, finde ich. Man musste schon genau hinschauen, was darf ich denn essen und was nicht. Aber, ohne es zu belächeln, ein frommer Jude nahm das ernst, so auch Petrus. Aber was hat es mit dieser Erscheinung auf sich? Und dann heißt es ab Vers 17, als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Offenbar wussten diese Leute um jüdische Traditionen, denn sie traten nicht einfach ein, sie wussten sie als Nichtjude durften nicht einfach das Haus eines Juden betreten. Also sie rufen und fragen, was ist denn da? Wo ist er denn? Und während Petrus aber nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und gehe mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Das war die Vorgeschichte. Jetzt kommt der Predigttext, ab Vers 21. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? Ihr aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea, Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keine Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach, vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer ist. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wen fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Das ist Vers 35 und dann geht es eben weiter. Petrus fängt an zu predigen. Er erzählt von Jesus, von dem wahrscheinlich noch niemand gehört hat, von denen, die da sitzen. Er erzählt von dem Leben Jesu, von den Wundern, von seiner Kreuzigung und der Auferstehung und dass in Jesus Vergebung ist. Und dann heißt es ab Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten, und die gläubig gewordenen Juden, die Petrus mit ihm gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen, die das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage dazubleiben. Ein langes Kapitel in der Apostelgeschichte um diese eine Begegnung zwischen Petrus und Cornelius deutlich zu machen. Warum so ausführlich? Vielleicht kommen wir ja noch im Laufe der Predigt darauf, warum es so wichtig ist. Ich habe 3 Kerngedanken aus diesem Text. Das erste ist die Lehrstunde des Petrus, das zweite der Glaube des Cornelius und das dritte die Kraft des Evangeliums. Petrus war ein einfacher Fischer, aber er war fromm. Er war im jüdischen Glauben erzogen und gelehrt. Er kannte sich offenbar aus. Er wusste, was richtig und falsch ist, was erlaubt und verboten war. Und er nahm diese Ordnungen ernst. Er war bemüht, sie einzuhalten. Was für ein Segen, was für ein Vorrecht, wenn Menschen von Kindesbeinen an gelehrt werden in Gottes Ordnung. In dem, was in der Bibel steht, in dem, was Gott möchte und nicht möchte, in dem, was gut ist und was nicht gut ist für den Menschen. Eins, was mir beigebracht hatte, war die Überzeugung, dass ein frommer Jude die Berührung mit einem Heiden, mit einem Nichtjuden zu meiden hatte. Weder ihn ins Haus bitten, noch in sein Haus gehen. Die Frage ist erlaubt, wo steht das? Ist es das, was Gott angeordnet hat? Ist das wirklich Gottes Wille? Oder ist es etwas, was Menschen hinzugefügt haben? Ist es die Interpretation von Menschen, wie Gottes Wort verstanden sein müsste? Gelingt es jemandem, der so von Kindesbeinen aufgewachsen ist, noch zu unterscheiden zwischen Menschenwort und Gottes Wort? Oder nimmt man allzu kritisch alles an, was einem so gesagt wird? Bei mir zumindest war das so. Was in unserer Gemeinschaft verkündigt worden ist, das musste wahr sein. Und wenn jemand was anderes sagte, dann war das offenbar falsch. Als ich in die theologische Ausbildung nach Kishona kam und man so anfing, die Bibel nochmal ganz neu zu lesen, zu studieren, da merkte ich, ich muss hinter ein paar Sachen, die ich bisher so angenommen habe, ein Fragezeichen machen. Ich muss nochmal genauer hinschauen, steht das da wirklich? Und an manchen Stellen habe ich es so nicht gefunden. So war ich zum Beispiel aufgewachsen in einer sehr anticharismatischen Gemeinde, wo Überzeugung da war, alle übernatürlichen Gaben des Geistes hatten aufgehört und wenn sie doch vorkamen, dann konnten sie nicht von Gott sein, wie die Zungenrede zum Beispiel. Dann habe ich gesucht, wo das so steht und ich habe es nicht gefunden. Und dann erinnere ich mich an eine Bibelwoche, wo jemand gefragt hat, ja, aber warum sagt denn dann der Paulus, dass er wünschte, dass alle in Zungen beteten? Und die Antwort des Predigers war, ja, das meint er gar nicht so, das ist zynisch gesagt, er meint eigentlich das Gegenteil. Vorsicht, wenn Menschen sagen, das, was da steht, gilt gar nicht, sondern eigentlich das Gegenteil. Es kann sein, wenn man den gesamtbiblischen Kontext sieht, kann es sein, dass man zu anderen Ergebnissen kommt. Aber man möge sehr genau prüfen. Für mich war da an der Stelle klar, da muss ich mich vom bisherigen verabschieden. Da muss ich mich neu auseinandersetzen mit dem, was die Bibel wirklich sagt über den Heiligen Geist und seine Gaben. Nun kann man auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Das eine ist, alles zu verteufeln, was nicht in meine Vorstellungskraft des biblischen Verständnisses passt. Und das andere ist, Schwester Christine hatte nach Überraschung in meinem Leben gefragt, war nicht vorgesehen, aber ich ergänze es zumindest. Einige Jahre zuvor waren zwei junge, attraktive Mädchen in unserem Jugendkreis und sagten, Mensch, das ist toll hier bei euch, ihr habt einen tollen Kreis, zu schade, dass euch das Eigentliche noch fehlt. Ja, wie, was denn? Ja, ihr habt noch gar nicht den Heiligen Geist empfangen. Ihr könnt ja gar nicht in Zungen beten. Und es nagte irgendwie an mir, wenn das wirklich so ist, dass mir noch etwas Entscheidendes fehlt, dann will ich es haben. Und sie sagten, ihr müsst einfach nur zu unserer Veranstaltung am Wochenende kommen, da ist ein Prediger, der legt euch die Hände auf und dann habt ihr auch die Gabe des Heiligen Geistes, dann könnt ihr auch in Zungen beten. Was mache ich? Ich wusste, gelehrt war mir etwas anderes, aber es war doch irgendwie reizvoll. Und dann versuchte ich, ein Vlies auszulegen und mit Gott so auszuhandeln. Soll ich nicht? Und dann habe ich mir was ausgedacht, was garantiert nicht passieren wird, damit ich dann dahin gehen kann. Und ich sagte so, am Sonntag ist ja die Konferenz in meinem Orfer Verband, den Orf. Und sollte es so sein, dass dort niemand da ist, der Musik macht, kein Chor und so weiter, und ich mit meiner Gitarre dann ein paar Lieder singen soll, dann heißt das, dass ich nicht hingehen soll. Völlig unwahrscheinlich. Und ich kam zu dieser Konferenz, kam hinein und hörte, wie die Schwester mit dem Prediger sprach, was machen wir denn heute? Wir haben gar keine Musik. Ich hatte die Gitarre gar nicht mitgenommen, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte. Und dann habe ich mir überlegt, man möge mir meine jugendliche Naivität verzeihen. Ja, das war eine dumme Idee. Fahr mal nach Hause und dann schau noch mal in die Bibel. Vielleicht gibt es ja da eine andere Anweisung, dass ich doch fahren kann. Eigentlich reizt es mich ja. Und ich war zu Hause und schlug die Bibel auf und fand als erstes meinen Konfirmationsspruch. Überraschung. Im Timotheusbrief. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und mit dem du vertraut bist, denn du weißt ja, von wem du es gelernt hast, dass sich die Schrift von Jugend an lehrt, dass du allein durch den Glauben an Christus gerettet wirst. Das war eine klare Antwort und das war eindeutig und damit wusste ich Bescheid. Man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen, wenn man meint, nur seine eigene Sicht der Dinge kann die biblische sein. Für Paulus war die zentrale Erkenntnis, Gott sieht die Person nicht an. Gott sieht die Person nicht an. Gott macht keine Unterschiede, ob Jude oder Nicht-Jude, in welchem gesellschaftlichen, sozialen Status man unterwegs ist. Gottes Evangelium gilt allen. Und das beeindruckend der Glaube des Cornelius. Das Zweite. Er war kein Jude, aber er war fromm, er war gottesfürchtig. Und Gott sieht das an, seine Frömmigkeit, sein Gebet, seine Haltung, seine Gottesbeziehung, wie ernst es ihm damit ist. Er sieht ihm auch an, wie das in Taten wirksam wird, sein Glaube. Das ist keine Theorie. Seine Treue zeigt sich in der Nächstenliebe. Und dann diese Überraschung, diese Engelserscheinung. Keine Einbildung, sondern ein Reden Gottes. Und es ist beeindruckend, dieser Glaube des Cornelius, dass er jemanden losschickt und obwohl er noch gar nicht weiß, was passiert, seine Freunde und Verwandten einlädt. Er ist fest davon überzeugt, was Gott sagt, das tut er auch. Und 4 Tage dauert es, bis dann der Petrus wirklich kommt und er hat keine Ahnung, was passiert. Ich vermute mal, diese beiden gesandten Knechte, die haben sich den Kopf zerbrochen, wie können wir den Juden Petrus von dieser Geschichte überzeugen. Überzeugen, dass der mitkommt. Das wird er niemals tun. Und dann kommen sie dahin und Petrus kommt ihnen entgegen und sagt, da seid ihr ja, können wir losgehen. Und sie haben erst noch übernachtet. Aber das war eine völlige Überraschung. Das war doch nicht zu erwarten. Das hatte Gott vorbereitet. Eine andere Überraschung, die ich auch so erlebt hatte, als ich gut im Beruf unterwegs war, verheiratet war, meine Frau und ich große Pläne hatten, hatte Gott sehr konkret zu mir gesprochen und ich wusste, ich soll in den hauptamtlichen Dienst gehen, soll meinen Beruf aufgeben und theologische Ausbildung machen. Und ich hatte große Sorge, es meiner Frau zu sagen, was wird die sagen, wenn ich ihr mit zum Gedanken komme. Und überraschenderweise sagte sie, wo du hingehst, gehe ich auch hin. Deine Berufung ist auch meine Berufung. Wow, stark. Nun musste man das meinen Eltern noch beibringen. Wir wohnten mit im Haus. Wir hatten große Pläne, dass wir das Haus übernehmen und einiges da umgestalten und so weiter. Meine Schwester war schon weiter ferne, die war in einer Mission in Afrika. Und es fiel mir schwer, wie soll ich das meinen Eltern beibringen, dass nun der andere Sohn auch noch weggeht, das zweite Kind. Und ich druckste herum, wir hatten gesagt, wir müssen mal miteinander reden. Und meine Mutter sagte, ja nun komm, sag schon, was ist los, du gehst zur Bibelschule, oder? Ja? Wie kommst du darauf? Ja, Gott hat uns darauf vorbereitet. Wow, Überraschung. Die Kraft des Evangeliums ist der dritte Kerngedanke. Petrus musste lernen, lebenslange Glaubenssätze und Annahmen aufzugeben. Und das war ein sehr entscheidender Punkt in der ganzen Missionsgeschichte, in der Ausbreitung des Evangeliums. Petrus war der Kopf der ersten Gemeinde. Er war der Führer. Und das Evangelium auch den Nichtjuden zu verkündigen, das konnte nur im Grunde mit seinem Einverständnis geschehen. Da musste er von überzeugt sein, wenn er dagegen wettern würde, wäre es schwierig. Und deswegen greift Gott hier in besonderer Weise ein. Mussten die Voraussetzungen geschaffen werden, damit das Evangelium in alle Welt geht. Und Petrus war einer der Schlüsselfiguren dafür. Wenn er es nicht hätte sehen können, wenn er es versucht hätte zu verhindern, dann hätte er an der Stelle der Ausbreitung des Evangeliums im Wege gestanden. Und ich habe mich gefragt, wo stehe ich mit meinen Traditionen, mit meinen Gewohnheiten, anderen im Wege, Jesus kennenzulernen? Wo mache ich es anderen schwer, weil meine Vorstellungskraft vielleicht zu eng ist, weil mir die Weite fehlt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott auch anders handelt? Bin ich ein Türöffner oder ein Falschparker? Ein Falschparker, der die Rettungsgasse versperrt. Wenn das so ist, Gott, dann zeige es mir, dann möchte ich umparken. Ich möchte Türöffner sein. möchte Menschen nicht im Wege stehen, sondern den Weg zeigen zu Jesus hin. Christus überwindet Gräben und Grenzen. Seine Liebe und Barmherzigkeit öffnet diese Türen. Wir dürfen lernen, Dinge mit Gottes Augen zu sehen. Und das ist manchmal überraschend. Petrus fasst es zusammen, indem er sagt, jetzt erkenne ich's. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wen fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Für die mitgereiste jüdische Delegation war das ein Entsetzen, als sie in Vers 45, als sie sahen, dass auch auf diese Heiden die Gabe des Heiligen Geistes gegossen wurde. Überraschung, Gott handelt in einer Art und Weise, wie sie es nicht erwartet haben, wie wir es vielleicht an mancher Stelle nicht erwarten. Es gibt Menschen, an denen Gott am Werk ist, die er vorbereitet hat auf etwas Neues. Drumherum merkt das vielleicht gar keiner. Aber es braucht manchmal den entscheidenden Impuls, dass es wirksam wird, dass es etwas auslöst, dass ein Mensch frei wird, etwas Neues zu tun, einen neuen Weg zu gehen. Gott neu etwas zutraut. Rechnen wir damit? Rechnen wir heute noch damit, dass das passiert? Rechnen wir damit, wenn wir in einen Gottesdienst gehen, in eine Bibelstunde im Hauskreis, dass Gott so hineinspricht, dass wirklich was passiert, etwas verändert? Ein junger Prediger kam einmal, jetzt bin ich nicht sicher, war es zu Spurgeon oder zu Wesley, einer von den beiden, und sagte, Mensch, wenn du auf die Kanzel gehst, dann sind die Menschen so bewegt und so viele kommen zum Glauben. Und wenn ich auf die Kanzel gehe, passiert das nicht. Was mache ich falsch? Und nehmen wir mal, das war Wesley. Wesley sagt zu ihm, ja, glaubst du denn, wenn du auf die Kanzel gehst, fallen gleich die Menschen nieder und wollen Jesus nachfolgen? Nein, nein, das nicht, aber siehst du, das ist dein Problem. Du erwartest es gar nicht. Du rechnest gar nicht damit. Rechnen wir dann noch damit, dass die Kraft des Wortes im Evangelium, in dem Wort Gottes, im Heiligen Geist, auch heute wirksam ist. Auf unterschiedliche Weise. Vielleicht in Form einer Lehrstunde, wo wir unsere Meinung korrigieren müssen. Vielleicht in Form eines Glaubenswachstums, eines Glaubenswagnisses, wie bei Cornelius, dass man auf sein Wort hin einen nächsten Schritt wagt. Vielleicht in Form der Verkündigung, wo man damit rechnet, Gottes Wort richtet aus, wozu es gesandt ist. Diese Erfahrung wünsche ich uns miteinander, immer wieder überrascht zu werden von Gott und seinen Möglichkeiten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.